Weltspiegel, Thema.
In dieser Folge des Weltspiegel-Podcasts geht es um faire Mode. Ich frage nach, wie Mode produziert wird, und zwar nicht nur in Fernost, sondern auch in Europa. Wühle mich durch den Dschungel der Siegel, die an Ökotextilien dranhängen. Außerdem habe ich eine Designerin getroffen, die hat sich aus der konventionellen Modebranche verabschiedet und arbeitet nun für ein Label, das Fair in einem Sozialprojekt in Indien produziert. Neulich stand ich im Kaufhaus vor einem Ständer voller Pullover. Einige davon hatten einen Anhänger und darauf stand Created in Germany, Made in Europe. Das klingt erstmal vertrauenserweckend, habe ich gedacht. Nicht nach einer runtergekommenen Nähfabrik in Bangladesch oder sowas. Und auf der Rückseite wurde mir dann zum Kauf eines hochwertigen Produktes gratuliert. Das sei, so stand da, entworfen in Deutschland, konfektioniert in einem Partnerbetrieb in Europa. Ich habe den Pulli dann doch umgekrempelt und in der Seitennaht den Zettel mit der Waschanleitung gesucht. Und da stand dann, relativ klein, Made in Rumänien. Da bin ich dann doch ein bisschen misstrauisch geworden, denn Rumänien ist ja nicht gerade ein Land, das für faire Arbeitsbedingungen bekannt ist. Also, was ist dran am Qualitätslabel Made in Europe? Dieser Frage ist mein Kollege Stefan Meyer nachgegangen, und zwar in Nordmazedonien. Hallo Stefan.
Hallo.
Bevor wir zum Thema kommen, habe ich eine ganz andere Frage. Und zwar, weißt du, wo das T-Shirt genäht worden ist, das du gerade anhast?
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch gar kein T-Shirt an. Ich kann aber kurz gucken. Pass auf, 100% Baumwolle.
Jetzt musst du uns aber verraten, was du anhast.
Ich habe so ein Poloshirt an und zwar steht da Malta. Sieh mal an.
Also Europa, aber wie es den Näherinnen da geht, wissen wir noch nicht. Oder hast du da auch nachgeguckt?
Ich fange mal so an. Ich hätte überall, auf dem Balkan mindestens, hingehen können. Ich habe mich für Nordmazedonien entschieden. Aber die Situation ist eigentlich überall die gleiche für die Näherinnen. Und zwar extrem schlecht. Schlechter, als man sich das normalerweise hätte vorstellen können. Es gibt einen riesen Vorteil gegenüber Südostasien, wo wir es ja wissen, dass es Billiglohnländer sind. Das ist die Nähe. Also es sind kurze Lieferwege. In Zeiten von Fast Fashion, wo wir nicht mehr zwei Kollektionen, eine im Frühjahr, eine im Herbst haben, sondern alle paar Wochen neue Kollektionen, wo jeder Deutsche 60 Kleidungsstücke jedes Jahr kauft, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man sehr nah ist und das Kleidungsstück nicht 3 Wochen mit dem Schiff unterwegs, sondern vielleicht nur 2 Tage mit dem LKW. Das ist ein Vorteil. Die Lohnhöhe, sollte man denken, ist ein Nachteil. Die Löhne in Europa sind viel höher. Nein, sind sie nicht. Sie sind in Nordmazedonien 200 Euro, das ist der Mindestlohn, 200 Euro im Monat wohl bemerkt.
Wenn man das jetzt umrechnet auf das Leben dort, ist das viel, ist das wenig? Ich kann mir das schlecht vorstellen.
Es ist extrem wenig, damit kann man eigentlich nicht auskommen. Das Existenzminimum, rechnet man, ist ungefähr 4-mal so hoch. Also von 200 Euro kann man eigentlich nicht leben. Eine 4-köpfige Familie braucht ungefähr 800, auch in Nordmazedonien.
Also das ist mal der erste Skandal. Es wird extrem schlecht bezahlt. Was hast du noch vorgefunden? Wie waren zum Beispiel die Arbeitsbedingungen?
Also die Bedingungen sind eigentlich überall gleich. Sie sind anders als bei uns. Das sind kleinere Betriebe, die haben vielleicht 200 Leute. Es gibt in Nordmazedonien 500 solche Familienbetriebe, wo eben der Chef buchstäblich auch der Boss ist und alles zu sagen hat, alles zu melden hat. Mehr als 1/3 des Gesamtexports ist von der Textilindustrie abhängig. Und die Bedingungen in den Betrieben, auch deshalb, weil der Chef so viel zu sagen hat, sind schlecht. Die Näherinnen müssen unbezahlte Überstunden machen, Wochenendarbeit, die auch nicht bezahlt wird. Es herrscht Staub in diesen Betrieben. Sie arbeiten in der immer gleichen Haltung, machen nur einen einzigen Handgriff sozusagen. Also nähen beispielsweise immer die gleiche Tasche an ein Hemd. Sie bekommen im Krankheitsfall kein Geld. Es gibt keine Klimatisierung. Im Sommer ist es viel zu heiß, im Winter viel zu kalt. Also Bedingungen sind einfach ganz katastrophal schlecht.
Du hast Arbeiterinnen gefunden, die auch bereit waren, mit dir zu reden, allerdings unter der Bedingung, dass sie nicht erkannt werden. Und ich fand diese Berichte sehr eindrücklich, muss ich sagen.
Ich arbeite inzwischen für 3. In der Zeit, in der ich früher 1 Stück gemacht habe, muss ich heute 3 machen. Es gibt Kolleginnen, die sind allergisch gegen den Staub. Und es gibt Materialien, die viel Staub enthalten. Und dann bekommen sie so rote Stellen, rote Punkte am Körper. Und sogar im Gesicht.
Für die Behandlung zahlen sie selbst. Krankengeld gibt es nicht. Drehen dürfen wir in Svetlanas Betrieb nicht, aber die Situation ist überall ähnlich. Kristina Ampeva hat einen Kongress organisiert. NGOs aus Serbien, Albanien, dem Kosovo sind da. Denn auf dem ganzen Balkan herrschen die gleichen Bedingungen.
Manche der Arbeiterinnen in Serbien waren gezwungen, Windeln zu tragen, weil sie keine Toilettenpausen machen durften. Das ist jenseits von allen Menschenrechten.
Also das fand ich wirklich den Hammer, dass man Leute nicht auf die Toilette lässt. Wie geht's dir als Reporter, wenn du sowas hörst?
Ja, da geht es eben nicht mehr nur um zu geringe Löhne, sondern da geht es echt um die Menschenwürde. Und das ist was, was einen natürlich umhaut. Man kann sich sowas nicht vorstellen. Man muss allerdings sagen, also speziell dieser Fall, und das ist zum Glück dann eben doch eine Ausnahme gewesen, hat in Serbien eine Riesenresonanz gefunden. Also da hat man öffentlich drauf reagiert und das ist auch abgestellt. Sowas gibt's derzeit sicherlich nicht mehr.
Jetzt habe ich sofort das Gefühl, oh Gott, sowas will ich auf keinen Fall kaufen. Was wird denn genau produziert in Nordmazedonien oder den anderen Balkanländern? Ist das eine bestimmte Art von Textilien? Kann man das so sagen?
Nein, im Grunde nicht. Also es sind einfach Kleidungsstücke. Es sind Hemden, es sind Hosen, es sind Röcke, es ist Arbeitskleidung. Es wird alles gemacht und es wird gemacht nach dem Motto Cut, Make and Trim. Das heißt schneiden, nähen, fertigstellen, also alles. Das kommt im Grunde der rohe Stoff an und das gesamte, nehmen wir mal ein Hemd, wird dort genäht und auch noch verpackt. Und es wird für große internationale Marken gearbeitet. Und wenn man sich mal vorstellt, was jetzt sozusagen der Wertzuwachs ist, der rohe Stoff kommt an bei dem Betrieb in Nordmazedonien. Und dann kostet so ein Hemd im Verkauf im Ende vielleicht 60 Euro. Das, was der Betrieb in Nordmazedonien dafür bekommt, für die komplette Herstellung, ist 3 Euro. 3 Euro von 60 bleiben beim Betrieb. Da kann man sich vorstellen, wie viel bei der Näherin bleibt.
Nach allem, was du da unten gesehen hast, Stefan, überdenkst du jetzt dein eigenes Konsumverhalten auch nochmal?
Absolut. Also ich war da bisher noch nicht so sensibel dafür. Das geht wahrscheinlich den meisten so. Nee, nicht wahrscheinlich. Es geht den meisten Menschen so, weil das Bewusstsein wächst. Immer mehr Leute fragen nach solchen nachhaltig produzierten Produkten und fragen nach den Bedingungen, unter denen sowas hergestellt wird. Aber sie handeln noch nicht danach. Und da ist noch unheimlich viel zu tun. Da muss ich mich nicht nur an der eigenen Nase fassen, da muss sich jeder an seiner Nase fassen. Nur eine Zahl. 150 Millionen Umsatz im Jahr wird mit Fairtrade-Textilien geschaffen. 35 Milliarden insgesamt in der Textilbranche. Also 0,5%, 1/200 ist Fairtrade, fair hergestellte Textilien. Und da ist noch ein großes, großes Loch. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber wir Verbraucher haben die Macht und was wir nachfragen, wird produziert. Und wenn wir solche Sachen nachfragen, dann wird auch mehr produziert. Und das nützt auch den Näherinnen vor Ort.
Made in Europe ist nicht unbedingt eine Garantie für menschenwürdige Produktion. Zu dieser Erkenntnis ist Stefan Meyer gekommen, der für eine Reportage in Nordmazedonien unterwegs war.
Weltspiegel, anders gesehen.
Um Ausbeutung in der Textilindustrie geht es heute im Weltspiegel-Podcast. Wie schlecht es den Arbeiterinnen geht, das haben wir eben gehört. Aber was sagen eigentlich die Hersteller? Sind das alles skrupellose Ausbeuter? Oder anders gefragt, was können Hersteller machen, um die Zustände zu ändern? Danach frage ich jetzt Katrin Groß. Sie ist zuständig für Design, Produktentwicklung und noch einiges andere beim Stuttgarter Kleiderlabel Eight. Hallo Katrin, willkommen bei uns im Studio.
Hallo, danke für die Einladung.
Vorhin habe ich meinen Kollegen gefragt, wo das Shirt herkommt, das er anhat. Das muss ich dich natürlich jetzt auch fragen. Wer hat dein Oberteil genäht?
Mein Oberteil ist tatsächlich von Rani genäht. Das erkennt man bei uns an der Kleidung immer an dem Stempel, der im Kleidungsstück ist. Das kann ich dir auch live mal zeigen.
Ach, du hast was mitgebracht.
Genau, oh ja. Ich habe was mitgebracht. Das ist ein Teil aus unserer aktuellen Kollektion und weil wir versuchen, dem Kunden so nah wie möglich zu sein, beziehungsweise die Nähe zwischen dem Kunden und dem Produzenten zu erhöhen, haben wir diesen Stempel im Kleidungsstück.
Das ist jetzt so eine grüne Bluse, genau. Fühlt sich sehr leicht an und da steht Meet one of the beneficiaries who made this garment.
Genau.
Und dann sehe ich sowas wie eine Blume oder so.
Richtig, genau. Und auf unserer Homepage kannst du dann sehen, welche Näherin hinter diesem Blumenstempel steht.
Mhm.
Und die erzählt dann so ein bisschen was zu ihrem Leben in der Foundation, mit der wir zusammenarbeiten, was alles so sie beschäftigt.
Auf eurer Webseite, die ich mir angeguckt habe, wird mir versprochen, dass mein Einkauf Frauen hilft, die aus der Zwangsprostitution befreit worden sind. Wie geht sowas?
Ja, das ist wahr. Also wir sind kein klassisches Modelabel, denn wir sagen immer, wir machen humanitäre Mode. Mhm. Das heißt für uns, wir legen den Fokus auf den Produzenten und nicht nur auf den Konsumenten von der Kleidung. Und das schaffen wir, indem wir in Indien mit einer Partnerorganisation zusammenarbeiten, mit der Kaim Foundation, die eine soziale Nähwerkstatt betreibt. Und in dieser Nähwerkstatt produzieren wir unsere Kollektionen. Da ist es dann wichtig, dass die Mode nicht nur einfach hergestellt wird, sondern die Näherin bekommt dort psychologische, pädagogische Betreuung. Sie bekommt Life-Skill-Training, alles, was sie braucht, um mit ihrer schweren Vergangenheit, also mit dem Hintergrund der Befreiung aus der Zwangsprostitution, eben wieder zurück in ein selbstständiges, freies, selbstbestimmtes Leben zu finden.
Jetzt verstehe ich auch euren Namen. EYD steht nämlich für Empower Your Dressmaker. Das Richtig. Heißt, die Frau, die mein Dress gemacht hat, genau. wird empowered, kriegt mehr Eigenbestimmung, kann man genau. das so sagen?
Ja, absolut. Das ist das große Ziel, was wir damit verfolgen. Also das ist die Geschichte, die wir auch erzählen wollen durch die Mode. Und deswegen ist die Mode da Mittel zum Zweck, um zum einen natürlich über dieses Thema aufzuklären, über das Thema Menschenhandel aufzuklären und aber eben auch dem Kunden klarzumachen, in wen genau er da auch investiert mit dem Kauf des Produktes.
Du bist ja da auch schon hingefahren an die Stelle, wo ihr da produziert. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht's da aus?
Also gerade die Nähwerkstatt von Kaim ist eine ganz besondere für mein Empfinden. Ich habe da schon einige auch in meiner beruflichen Vergangenheit gesehen und es beginnt schon morgens mit einem gemeinsamen Frühstück, was extrem untypisch ist. Also das wird auch von einer Mitarbeiterin vor Ort zubereitet. Das heißt, da ist schon ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl da. Und der Wert liegt absolut auf jedem einzelnen Leben. Und das spürt man dort einfach. Die Räumlichkeiten sind extrem offen. Und jeder Mitarbeiter hat einfach nur eine Glastür vor seinem Büro. Das heißt also, es soll auch signalisieren, ihr dürft immer zu uns kommen, wenn es Probleme gibt. Und gerade da wir mit traumatisierten Frauen in dieser Werkstatt arbeiten, ist es extrem wichtig, da auch Rücksicht auf das Arbeitsniveau von jeder einzelnen Frau einzugehen. Das ist eben noch was, was diese Produktion besonders auszeichnet.
Und wie würde es aussehen, wenn die jetzt für irgendeine deutsche Firma arbeiten würden in Indien?
Tja, ich denke mal, dann wäre es auf jeden Fall deutlich hektischer. Es geht viel mehr um den Akkord auch, dieser sehr umstrittene Akkordlohn. Also je mehr ich leiste, desto mehr verdiene ich auch. Das ist eben ein ganz anderer Druck auch, den viele dann übertragen bekommen, weil viele eben eine ganze Familie davon ernähren müssen. Das heißt also, wenn sie diese Überstunden machen und 14 Stunden am Tag arbeiten, können sie mehr Geld nach Hause bringen. Das ist ja der Grund, warum die Leute auch so lange arbeiten in solchen Fabriken. Und das ist ein ganz anderes Niveau. Da wird eben nicht Wert gelegt auf den einzelnen Mitarbeiter, sondern da geht es am Ende des Tages um den Lohn oder um den Preis des Produktes und nicht um den Preis der Arbeit, den die Person macht.
Also was kostet jetzt zum Beispiel dieses langärmliche Blusenkleid, das du hier mitgebracht hast?
Die kostet 110 Euro, wenn ich da jetzt richtig bin.
110 genau. Euro, das würde ich jetzt bei so einer etwas gehobeneren Marke ja auch bezahlen.
Richtig.
Wo ist dann jetzt der Unterschied? Bezahlen die Näherin viel schlechter, damit sie mehr verdienen? Oder verdient ihr so viel weniger? Wie geht das? Der gleiche Preis für so unterschiedlich hergestellte Kleidung?
Also es ist auf jeden Fall so, dass wir eine deutlich kleinere Gewinnmarge haben pro Teil. Das ist definitiv so. Und unsere Näherinnen verdienen ungefähr das Zehnfache pro Teil, dass sie nähen im Vergleich zu einer Näherin in größeren Produktionsbetrieben, wo eben auch nicht die gleichen Bedingungen herrschen.
Und dann kriegen die Manager nur noch Mitarbeitergehalt oder würde es sich dann rechnen?
Ja, ich meine, das ist halt eben so, wenn man den gesamten Batzen besser verteilt, dann ist mehr für alle da. Also es ist durchaus möglich und ist auch nicht abwegig im großen Stil. Also man muss nicht akzeptieren, dass ein T-Shirt mit 20 Cent eingekauft wird für einen Großkonzern und dann eben nicht mehr viel übrig bleibt für die 100 Näher, die vielleicht eben in der Produktion sitzen, sondern es kann auch mit 3 Euro pro T-Shirt funktionieren. Es ist machbar. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, eben nicht den eigenen Profit an erste Stelle zu stellen.
Diese 2 T-Shirts, das für 20 Cent und das für 3 Euro, kosten die hinterher bei mir hier auf dem Markt das Gleiche?
Ja.
Und zwar auch so 40 Euro sowas?
Weniger, genau. Also ich kann jetzt mal den Vergleich bei uns am besten ziehen. Wenn wir für ein T-Shirt als Nähpreis 3 Euro bezahlen, dann verkaufen wir es ohne Druck hier für ca. 25 Euro und mit Aufdruck dann vielleicht für 35. Das liegt immer dann auch je nachdem, was es für ein Druck ist oder ein Material. Und das muss man ja sagen, wir wollen ja nicht nur einen fairen Preis den Näherinnen anbieten, sondern wir verwenden ja ausschließlich zertifizierte Materialien, das heißt inklusive GOTS-zertifiziertem Stoff.
Das müssen wir nachher noch erklären, was es mit diesen Zertifikaten auf sich hat. Aber vorweg, für mich als Kundin, muss ich jetzt mehr Geld ausgeben, wenn ich politisch korrekte Kleidung haben will?
Ich würde gar nicht sagen, dass man mehr Geld ausgeben muss, sondern ich denke, man muss einfach umdenken. Zum einen im Hinblick der Sache, dass man denkt, dass faire Mode immer noch nur dieses Klischeebild erfüllt, dass es irgendwie eine gewisse Zielgruppe nicht abdecken kann. Das ist
also
bei
entweder
weitem
beige,
nicht mehr so.
Oder beige oder Hippie-Bunt,
genau,
so
genau.
Ist das ja hier jetzt nicht.
Richtig.
Das könnte ja auch.
Zum einen ist das nicht mehr der Fall. Und zum anderen ist einfach Umdenken angesagt, zum Beispiel bei dem Konsum an sich. Das heißt also, dass man einfach vielleicht dann schaut, klar, 110 Euro sind viel für eine Bluse, aber vielleicht reicht dann eben auch mal eine Bluse pro Saison und nicht eben vier. Das ist ein wichtiger Punkt und genau, die Langlebigkeit spricht natürlich auch damit rein. Aber ich denke, dass es nicht nötig ist, mehr zu bezahlen. Man muss sich anders informieren, denke ich. Das ist ein wichtiger Punkt.
Informieren kann man sich ja zum Beispiel auf Messen und auch die Richtig. Haben ja das Thema Nachhaltigkeit entdeckt, sogar die Fashion Week in Berlin.
Ja.
Da bist du gewesen?
Ja, genau.
Haben die dich überzeugt oder ist das mehr so eine Fassade, die man im Moment braucht?
Ja, das ist schwer jetzt so für alle zu sagen. Natürlich ist man gerade, wenn man aus der Branche kommt, auch etwas desillusioniert und versucht da ja an vielen Stellen natürlich alles richtig zu machen. Wir versuchen, perfekte Materialien zu finden. Wir bezahlen die Näherinnen gut. Wir versuchen alles, was wir tun, im Standard der Nachhaltigkeit auch zu prüfen, wie wir versenden, unser plastikfreies Lager. Wir versuchen da echt in jedem Punkt korrekt zu sein. Natürlich tut das dann manchmal weh, wenn man sieht, dass andere auch als grüne Marken sich präsentieren und vielleicht da aber einfach nicht so den Fokus drauf haben, was natürlich aber kein Abrechnen sein soll. Jeder hat da ein anderes Maß von und ja, jeder setzt da auch einen anderen Maßstab an seinen eigenen Nachhaltigkeitsaspekt. Aber es ist bei weitem nicht alles grün, was grün aussieht, sage ich jetzt mal, ja. Das ist ein Umdenken da und ganz viele Große schließen sich auch diesem Thema an, was ja gut ist. Wir wollen, dass die ganze Branche sich so verändert. Es soll eigentlich gar keinen Unterschied mehr geben zwischen fairer Mode und nicht fairer Mode. Ich bin da auch kein Freund von, aber es liegt auch noch sehr viel Arbeit vor uns, denke ich, wenn man die gesamte Branche anschaut.
Vielen Dank, das war Katrin Groß über faire Kleidung made in India.
Weltspiegel, Kontext.
Angenommen, ich wäre jetzt über Nacht ein konsequenter Mensch geworden und hätte mir vorgenommen, dass ich ab heute nur noch Kleidung kaufe, für deren Herstellung mit Sicherheit niemand ausgebeutet worden ist. Dann ist die nächste zwingende Frage, die sich mir stellt, woher kann ich das wissen? Welchem Siegel kann ich vertrauen? Leider gibt es für Textilien noch keine europaweiten Standards, so wie zum Beispiel für Bio. Aber immerhin, seit September hat Deutschland den sogenannten grünen Knopf und den hat Entwicklungsminister Gerd Müller ziemlich überzeugt vorgestellt.
200 Millionen Menschen auf der Welt sind in der Produktion im Textilbereich beschäftigt. Und was wir nur wollen, ist, dass wir auf der Haut faire Produkte tragen und nicht unser Wohlstand von Sklaven sozusagen erarbeitet wird in den Produktionsländern.
Dieses Interview hat meine Kollegin Sabine Schütze geführt. Die arbeitet in der Umweltredaktion des SWR und hat sich schon länger mit fairer Kleidung befasst. Sabine, wird jetzt mit dem grünen Knopf alles gut?
Naja, sagen wir mal vorsichtig so, es ist meiner Meinung nach der erste Schritt in die richtige Richtung. Denn als Verbraucher muss ich mich halt mit dem grünen Knopf nicht durch den Siegeldschungel kämpfen. Ich muss mich nicht auskennen. Es reicht, wenn ich den grünen Knopf sehe und mich daran orientiere und sage, jawohl, hier ist schon mal ein Produkt, das sowohl unter sozialen Standards als auch unter ökologischen letztendlich nachhaltig produziert worden ist. Was man jetzt allerdings sagen muss, man muss natürlich sehen, wie es damit weitergeht. Ne? Das macht nur Sinn, wenn ganz viele mitmachen. Und im Moment haben wir knapp 30 Unternehmen, die sich mit dem grünen Knopf haben zertifizieren lassen.
30 Unternehmen von wie vielen, kann man das so sagen?
Ach, das sind ja etliche hundert, die in der Textilbranche tatsächlich tätig sind. Wir haben also im Moment eher einen relativ kleinen Ausschnitt. Denn bei diesen Unternehmen, die im Moment zertifiziert sind, haben wir so die typischen, ich sag mal, Öko-Verdächtigen, die das sowieso schon eine ganze Weile machen. Spannend ist, es sind jetzt gerade aktuell auch noch ein paar Discounter so dazugekommen. Also so Händler wie Rewe ist dabei, Aldi, Lidl, das sind so Sachen, die kommen jetzt mit. Tchibo ist zum Beispiel ebenfalls akkreditiert. Es sind jetzt diese Discounter dabei, die Aktionsangebote haben und die natürlich auch eine Menge Leute erreichen unterm Strich.
Wie wird das nachgeprüft, ob das auch wirklich stimmt, was die Unternehmen da angeben?
Naja, es gibt unabhängige Prüfinstitute, die sind bei der deutschen Akkreditierungsstelle zugelassen. Das heißt, ja, damit sind sie wirklich unabhängig. Die werden vom Entwicklungsministerium, das ja den grünen Knopf initiiert hat, beauftragt. Die prüfen dann die Zertifikate und Siegel zum Beispiel, die das Unternehmen schon hat. Denn es gibt ja so Basissiegel. Wenn man die hat, dann kann man den grünen Knopf bekommen, weil die eben all die Kriterien schon erfüllen.
Und dann, fahren die dann wirklich dahin? Gehen die in Indien in die Nähfabrik und gucken, wie es da aussieht?
Das können sie theoretisch, ist wohl bislang aber eher nicht der Fall. Sie verlassen sich im Moment im Prinzip auf die Basissiegel. Also wir haben zum Beispiel das GOTS-Siegel, das steht bereits letztendlich für eine soziale als auch für eine ökologische Verantwortung und ist im Anspruch sogar deutlich höher als der grüne Knopf das ist.
Ist es international oder deutsch?
Das ist tatsächlich international. Mhm. Das gibt es also nicht nur hier in Deutschland. Das ist übrigens auch ein Anspruch des grünen Knopfes, möglichst international zu werden. Da bin ich auch gespannt, ob das funktioniert. Die meisten Siegel, die es aber bereits gibt, und das macht unter anderem das Ganze auch so schwierig, decken eben nicht sowohl die soziale Verantwortung als auch die ökologische Nachhaltigkeit eines Produktes ab. Das tut der GOTS sehr, sehr gut und sehr umfassend. Wie gesagt, geht auch über den grünen Knopf hinaus. Die anderen Siegel sind aber ganz oft entweder oder. Und dann werden diese Siegel für den grünen Knopf zum Beispiel kombiniert.
Wenn jetzt ein Unternehmen, das bislang noch keine Faire oder Ökomode angeboten hat, sich entscheidet, beim grünen Knopf mitzumachen, was müssen die dann machen und wie schnell kriegen sie dieses Siegel?
Ja, die haben ganz schön viel Arbeit vor sich, denn sie müssen aufgrund eines anderen Siegels am besten schon mal nachweisen, dass sie tatsächlich nachhaltig produzieren. Das ist aber nur das eine. Und sie müssen gleichzeitig unternehmerische Verantwortung zeigen und da ganz klar sagen, ja, wir haben ein Risikomanagement. Wir wissen, dass möglicherweise in unserer Kette Kinderarbeit ein Problem sein könnte. Und wir werden darauf achten, dass das nicht so ist. Und sie müssen auch angeben, innerhalb welcher Zeiträume sie das abschaffen und verbessern wollen, wenn es da Probleme gibt. Also die müssen nicht von Anfang an perfekt sein, aber sie müssen einen ganz klaren 5-Jahres-Plan vorlegen, in dem sie zumindest diese 2 Aspekte der Herstellung abdecken, die bereits beim grünen Knopf in der Zertifizierung drin sind, nämlich Färben zum Beispiel, also die Nassprozesse heißt das in der Textilbranche und das Konfektionieren, also das Zuschneiden und Nähen des Ganzen.
Das heißt aber, wenn es ein Versprechen ist, in Anführungsstrichen, ein 5-Jahres-Plan, das heißt, das Siegel ist jetzt schon an dem T-Shirt, obwohl vielleicht noch 5 Jahre lang Kinder mitnähen, im schlimmsten Fall.
Im schlimmsten Fall ist das möglich, zumal ja auch die Kette vor dem Nassprozessen und dem Konfektionieren ja noch nicht abgedeckt ist. Also beim Spinnen, beim Weben und auch beim Baumwollanbau kann das ja sowieso schon noch passieren letztendlich, weil es eben nicht unbedingt mit dem grünen Knopf abgedeckt ist. Beim GOTS ist das anders. Der nimmt zum Beispiel die komplette Lieferkette von Anbau bis fertigem Produkt schon unter die Lupe und hat das schon sichergestellt und die gehen auch vor Ort unter Umständen. Das ist beim grünen Knopf an sich noch nicht per se der Fall. Und man muss sich auch noch über eine Sache, finde ich, sehr im Klaren sein. Nicht die Unternehmen an sich bekommen den grünen Knopf, sondern der grüne Knopf ist produktbezogen. Also der grüne Knopf, der wird vergeben für ein T-Shirt, für eine Hose, für eine Bettwäsche, aber nicht für das Unternehmen, das es herstellt, auch wenn natürlich das Unternehmen mit in der Pflicht ist.
Das heißt, die können andere Produkte noch genauso herstellen wie bisher auch mit Chemie und schlechten Bedingungen und was sie so machen.
So sieht's aus.
Es gibt ja auch große Modehersteller, die ihre eigene Eco-Fashion verkaufen. H&M haben so Klamotten mit grünen Zetteln dran. Kann ich dem auch trauen oder ist das Greenwashing von der Firma aus?
Weil ich ein positiver Mensch bin, würde ich sagen, es ist nicht nur das pure Greenwashing. Es ist schon so, dass die Unternehmen sich zum Teil anstrengen, weil sie einfach merken, dass die Verbraucher tatsächlich das gutieren, darauf achten. Nun gehen sie vielleicht die ganze Sache nur mit einem Aspekt an. Ja? Zum Beispiel, weil du gerade H&M angesprochen hast, da ist es so, dass eben mindestens 50% der Fasern aus nachhaltigen Materialien stammen. Das ist deren Anspruch an deren nachhaltige Linie. Nur, das ist natürlich von Hersteller zu Hersteller oder Händler zu Händler total unterschiedlich. Da muss ich genau gucken, was er eigentlich damit meint.
Und nachhaltige Materialien heißt ja doch nichts über die Bedingungen der Arbeiterinnen zum Beispiel.
Genau, also das muss man sich dann auch angucken. Bei den nachhaltigen Materialien sind das jetzt zum Beispiel also Biobaumwolle oder recyceltes Polyester zum Beispiel. Ne? Aber das sagt eben noch nichts, wie die Arbeitsbedingungen sind. Oder wenn ich groß mit Bio- Biobaumwolle an sich werbe, habe ich genau das Gleiche. Das heißt nicht, dass diese Biobaumwolle aber auch genauso, ich sag mal, giftfrei gefärbt und bearbeitet worden ist, wie sie angebaut wurde.
Okay, also das hört sich kompliziert an mit den Siegeln. Man muss wirklich Bescheid wissen. Jetzt bist du ja jemand, die Bescheid weiß, weil sie genug recherchiert hat. Wie kaufst du ein? Hat sich dein Konsumverhalten verändert?
Ja, ich kaufe schon tatsächlich vornehmlich in der Ökotextilbranche ein, das muss ich sagen, weil ich das schon seit vielen Jahren mache. Ich habe jetzt zum Beispiel, warte, ich muss gerade gucken, ich habe gerade im Moment ein T-Shirt an, das besteht zu 55% aus Hanf und 45% aus Bio-Baumwolle. Das ist von einem solchen Ökohersteller. Und
da weißt du auch, wie es genäht worden ist.
Da weiß ich, wie die ganze Herstellungskette ist, weil ich auch den Hersteller inzwischen kenne. Das ist natürlich, muss ich zugeben, ja auch eine Premium-Ausgangslage, die ich da habe, weil ich mich eben damit beschäftige.
Öko-Fashion geht in die Breite. Das waren Einschätzungen von Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion. Ich selber kaufe eigentlich schon länger in Läden ein, die öko oder faire Kleidung verkaufen. Kenne auch andere Leute, die das machen. Ich dachte, ich bin da gar nicht so allein mit. Aber was ich jetzt gehört habe über die Arbeitsbedingungen, die immer noch herrschen, nicht nur in Asien, sondern auch in Europa, denke ich, müssen wir noch mehr machen, müssen wir noch deutlicher darauf achten und vielleicht auch einfach öfter drüber sprechen mit Freunden oder mit Verkäufern oder mit wem auch immer, damit das aufhört, dass Leute ausgebeutet werden, damit wir uns anziehen können. Wie kauft ihr eigentlich ein? Was findet ihr, sollte sich ändern? Meldet euch gerne bei uns beim Weltspiegel-Podcast. Dieses Mal hatte die Redaktion Steffi Fetz und mein Name ist Esther Saub.